Vier Seiten auf Radio 1.
Und da haben wir jetzt Besuch von einem Mann, der sich gewissermaßen in der Blüte seines Lebens dazu entschlossen hat, dieses Leben künftig dem Tod zu widmen. Aus einem erfolgreichen Musikmanager wurde ein Bestatter. Seit 4 Jahren hat er sein eigenes Bestattungsunternehmen, dessen Credo möglicherweise oder eigentlich ganz sicher etwas anders ist als das anderer in diesem Beruf. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben. Es heißt The End, das Buch vom Tod, Erik Wrede. Hallo Erik, du hast gerade so gelacht. Warum?
Weil das schön formuliert war, weil ich quasi mich aktuell nicht so in der Blüte meines Lebens fühle, weil ich glaube ich so müde bin wie noch nie, weil ich jüngst Papa geworden bin und entdecken darf, wie wenig Schlaf man aushalten kann, bis man umfällt.
Ach so, okay. Ach, also die Blüte wunderbar. Über die Blüte. Ach so, alles klar. Also ich habe es kurz umrissen, ja. Das ist ja wirklich eine erstaunliche Geschichte und alles fing, wenn ich richtig gelesen habe, mit einer Radiosendung an, mehr oder weniger. Also der
Ich weiß immer gar nicht, ob das so wichtig ist, wo man herkommt. Natürlich die Wandlung ist immer umso heftiger, je absurder das von außen klingt. Ich glaube, von innen war das gar nicht so absurd. Aber ja, der Anfang war wirklich ein Radiointerview mit so einem der Pioniere der etwas humaneren Bestattungskultur, Fritz Roth, der ist mittlerweile verstorben und der saß und sitzt, seine Kinder sitzen dann auch in Bergisch Gladbach und haben da angefangen zu sagen, warte mal, so wie das bis jetzt läuft, finden wir das nicht gut, können wir das nicht anders machen, und hat da wirklich Pionierarbeit geleistet und glaube ich auch sehr viel gegen Mauern gelaufen, die man auch hier in dieser Stadt immer noch und immer wieder findet.
Inwiefern, was für Mauern?
Ich weiß nicht, wir haben glaube ich knapp weit über 200 Friedhöfe in dieser Stadt. Ich kann dir 4 nennen, auf die ich gerne gehe. Und das hat im Zweifel seine Gründe. Sondern da sitzen gerne Verwaltungen, die nicht verstehen, wie jemand, was weiß ich, der Generation Radio 1 Hörer tickt, was die für sich wollen. Sondern die denken da doch noch in anderen Dimensionen immer noch.
Mhm. Du hast das jetzt so ein bisschen runtergespielt, das heißt, so spektakulär ist so ein Lebenswandel im Sinne von Wandel, ja, also dass man tatsächlich seine Lebensumstände komplett verändert und einen anderen Beruf ausübt und den auch nochmal lernt.
Okay, ich wollte das gar nicht runterspielen, ich wollte sagen, also ich glaube, dieses Umsteigen war glaube ich das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ja. Ich glaube, so oft habe ich nie wieder nachts heulend im Bett gelegen und habe mich selber für verrückt erklärt. Aber das, wo man herkommt, ist immer, also ich bin nicht aus der, weil es halt doch lange Jahre Musikindustrie einfach war, da ist kein kausaler Zusammenhang. Ne? Also es ist nicht so, dass ich frustriert war von der bösen Musikindustrie, sondern dass einfach die Geschichte auserzählt war. Manchmal merkt man ja, dass Sachen zu Ende erzählt sind, dass man die Sachen gesehen hat, die man sehen durfte, sehen wollte, und dass das auch nicht mehr, so hart es klingt, vielleicht die nachhaltige Befriedigung bringt, die man eigentlich von seinem Hauptlebensinhalt erwartet.
Ja, aber dann könnte man ja sagen, okay, ich möchte gerne einen anderen Beruf ausüben. Lass mich doch vielleicht nochmal eine Tischlerlehre machen oder irgendeine Ausbildung.
Das stand auf dem Zettel, das ist kein Witz.
Wirklich?
Ich hab mir lange Listen gemacht und es kamen 2 Berufe raus, die, ich hab doch Bestatter nicht auf dem Zettel gehabt.
Ja.
Das ist völlig absurd. Eben. Aber rauskam Psychologie. Und ich hätte gerne Möbelrestaurator oder Tischler werden können. Und beides passte aber nicht so 100%. Und vielleicht mache ich jetzt genau die Mischung aus beiden, nämlich Tischler und Psychologe sein. Weil schon ich auch noch viele, also neben der klassischen Ausbildung zum Bestatter, dann auch noch mal viele psychologische Weiterbildungen gemacht habe, wo man interessanterweise im europäischen Ausland viel mehr Wert drauf legt, ne, dass ich im besten Falle eigentlich ein Trauerbegleiter bin, weil ich sag's hart, dich interessiert nicht, ob dein Liebster in einem wunderbaren Hausdach sarg, was auch immer liegt, sondern du fragst dich, wie kannst du dich verabschieden und wie kann man eine Form finden, mit einem Verlust umzugehen. Das ist ja auch was im Buch immer wieder thematisiert wird, ne? Lass ich mich in eine Ecke des Konsums bewegen, die es erstmal leicht macht und es ist eine schnelle Entscheidung, oder traue ich mich ranzugehen und wieder in eine Aktivität zu kommen. Ich glaube, das ist so der Nukleus vom Buch auch. Wie komme ich gerade, nachdem ich jemanden verloren habe und ich mich wahrscheinlich fühle, als wenn mich ein Bus überfahren hat, wie komme ich wieder in eine Situation zurück, dass ich wieder Kontrolle habe? Ich habe wieder Kontrolle über das, was passiert und was ich möchte.
Ja, über das Buch wollen wir gleich auch noch ein bisschen mehr reden. Ich will dir kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar gibt es so eine lustige kleine Radiosendung immer Silvester, die nennt sich Wahrheitstalk. Da können Leute anrufen und müssen Fragen beantworten. Die kriegen eine Zahl und müssen dann die entsprechende Frage. Und ich hatte einen Mann am Telefon, der bekam die Frage, wie stellst du dir deine eigene Beerdigung vor?
Okay.
Und er sagte, der druckste so rum und sagte, habe ich nie drüber nachgedacht. Und dann unterhielten wir uns weiter und irgendwann sagte er, fragte ich ihn, was er denn eigentlich mache. Und er sagte, ich bin Bestatter. Und das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich dachte, ein Mann, der Tag für Tag wirklich damit zu tun hat und sich darüber aber selbst nie Gedanken macht. Bei dir ist es am Anfang des Buches Thema. Also du hast dein Testament
und
quasi
die Wünsche
festgelegt, und die Wünsche, wie deine Beerdigung verlaufen sollte. Also hast du dir eigentlich im Vorhinein, also bevor du überhaupt den Wunsch hattest, diesen Beruf zu erlernen und auszuüben, darüber schon Gedanken gemacht? Wusstest du das schon? Oder?
Ich kenne ganz viele Menschen, die in dem Beruf arbeiten, die mit so einer traurigen Geschichte anfangen können. Die habe ich nicht. Hm. Ich glaube, dass alle doofen Verluste, die ich hatte, kamen erst nachdem ich diesen Beruf schon hatte. Und ich glaube aber auch, dass das wichtig ist. Weil wenn ich in dem Bereich, sei das Trauerbegleiter, Bestatter bin und immer aus einer Motivation heraus arbeite, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir gut getan hat, versuche ich die zu projizieren. Und das ist was wir bei uns im Laden versuchen, wirklich von vornherein auszuscheiden. Ich habe keine Wahrheit. Mhm. Ja, ich kann helfen, an deine Wahrheit ranzukommen vielleicht und habe vielleicht Hilfsmittel, sei es Zeit, Raum oder eine Kompetenz, aber ich kann dir nicht sagen, was für dich richtig ist. Und das ist, glaube ich, so die erste Erkenntnis, mit der ich auch in Gespräche mit Angehörigen gehe. Ich weiß nicht, was für die richtig ist. Ich kann manchmal was erzählen, ich kann Ideen einwerfen, aber damit arbeiten und damit weitermachen müssen sie.
Wir arbeiten damit und denken gleich weiter, aber spielen eine Musik, nämlich eine Musik, die bei deiner Beerdigung laufen sollte.
Ja.
Wie drieselt jetzt schon langsam rein? Das ist sind The Verve, Lucky Man. Krieg eigentlich ist selbsterklärend,
oder? Krieg sofort gute Laune bei.
Die Leute, also man stellt sich mal vor, wie reagieren die Leute auf dem Friedhof, wenn sie diesen Song hören? Die kriegen keine gute Laune, aber sie haben ein gutes Gefühl. Wir hören jetzt den Song.
Ich freue mich.
Lucky Man und The Verve. Der glückliche Mann, dessen Wunsch es ist, dass diese Musik bei seiner Beerdigung laufen möge, ist hier im Studio. Erik Wrede, er ist Bestatter seit 4 Jahren, glaube ich, ne? 2014.
Ein bisschen länger. Ich durfte ein bisschen Zeit noch in einem klassischen Bestattungshaus verbringen, bevor ich mich auf eigene Wege gemacht habe. Aber ja, es sind glaube ich jetzt 5, 6 Jahre mittlerweile, die schon ins Land gegangen sind. Also extrem langer Zeitraum eigentlich, wenn man das aufs ganze Leben mal guckt, ja.
Ja, absolut. Und du hast das Buch geschrieben, The End, das Buch vom Tod. Das Buch ist ja ganz viel. Es erzählt von deinem Weg vom Musikmanager zum Bestatter, gewissermaßen autobiografisch. Es gibt Interviews mit anderen, man erfährt einiges über das Bestattungswesen. Es gibt ganz viele Gedanken und Geschichten zum Tod und zur Trauer und am Ende eben auch praktische Tipps, das ist so ein eigener Abschnitt tatsächlich, also die gibt's immer wieder mal, aber da nochmal so praktische Tipps, was zu tun ist, wenn jemand stirbt. Was war überhaupt für dich der Impuls, dieses Buch zu schreiben?
Dafür wird mich jetzt der Verlag gleich hauen. Die Grundidee ganz am Anfang war mal ein Kinderbuch zu schreiben.
Ja.
Also ein Erklärbärbuch und daraus ist letztendlich ein Buch geworden, was, ich sag mal, sich glaube ich eher an die Generation Popkultur wendet und immer wieder eigentlich darauf hinausgeht, ich gebe Informationen und möglichst viele Informationen, mit denen man hoffentlich selber Sachen in die Hand nehmen kann und im besten Falle ein bisschen, also eigentlich ist es ein Ratgeber, das klingt so hart, ne?
Es ist mehr, aber
für mich ist es gedacht als, klar lassen sich Geschichten immer gut an Personen erzählen, aber ich sehe jetzt also die Reaktionen, auch die ersten, die kommen auf das Buch, die alle auch in die Richtung gehen, dass es was Kraftmachendes ist für die, die gerade betroffen sind, was unglaublich Wissen vermittelndes für die, die nicht betroffen sind. Und für mich war vor allen Dingen eins wichtig, es ist eine Thematik, mit der sich keiner gerne beschäftigt. Ich wollte eine Sprache finden, die sich auch einfach angenehm liest, weil ich glaube, dass das eine der Hauptprobleme ist, mit denen wir kämpfen, dass wenn wir Themen haben, mit denen wir uns nicht gerne beschäftigen, dass die dann gerne so besetzt werden.
Ja.
Beim Tod ist es dann sofort sehr esoterisch, sehr salbungsvoll immer, oder es ist halt total abgeklärt, aber dass man normal drüber redet, dass wir beide da sitzen, bei einem Glas Wasser und darüber sprechen können. Da fehlt uns an ein paar Stellen die Sprache. Ich habe im Buch das Beispiel, dass ich mich so ganz häufig an Sexualität erinnert fühle. Wir in der Pubertät wussten alle nicht, wie sollen wir darüber reden. Yeah. Die einen haben es dann über Witze gemacht, Jungs gerne mal mit einer harten und mit einer Fäkalsprache teilweise. Und wir mussten lernen, uns dem anzunähern. Ich glaube, dass es bei so einem extremen Thema wie Abschied nehmen auch so ist. Ich muss eine Sprache finden. Und ich glaube, das ist ein großer Versuch im Buch, eine Sprache aufzuzeigen, die vielleicht möglich sein könnte. Dann muss ja jeder für sich auch seine Antwort finden.
Absolut gelungen, der Versuch, beziehungsweise hat geklappt. Es gibt nur nicht das Buch, also nicht nur das Buch. Du bist Bestatter. Es gibt eine Facebook-Seite, Lebensnahbestattung. Wir haben jetzt den Namen deiner Firma noch gar nicht genannt, Lebensnahbestattung. Da kann man jetzt, also das habe ich heute gerade entdeckt, du bietest Lehrgänge oder man kann seinen eigenen Sarg zimmern.
Oh Gott, ja, wir machen am Wochenende wir bauen seit Jahren Särge selber mit Angehörigen und das haben wir gesagt, wir machen es einmal offen und bauen jetzt am Samstag 3 Särge insgesamt und werden die danach nicht benutzen, sondern spenden. Also an Bedürftige und sagen, also es geht eher um die Erfahrung, wie baut man eigentlich einen Sarg? Wie ist denn so ein scheiß Sarg eigentlich aufgebaut? Was gehört denn mit dazu? Und das sind jetzt jeweils immer so Gruppen auf 5 Leute, die einen Sarg bauen und wir werden die spenden danach an Menschen, die sich einen guten Sarg eben nicht leisten können.
Ja, ich habe gedacht, wäre der nächste Schritt nach dem Sarg selber bauen, sich das Grab selber schaufeln.
Ich muss immer sagen, es gibt Sachen, um die ich die Muslime oder ähnliche auch gerne beneide. Nämlich da ist das bei muslimischen Bestattungen ganz häufig der Fall, dass die einfach Sachen selber in die Hand nehmen. Und ich meine, was gibt es? Mein Lieblingsbeispiel ist, ich werde mich nicht an die Blumen auf der Beerdigung von meinem Opa erinnern, aber ich werde mich daran erinnern, dass ich seine gottverdammte Urne getragen habe. Und man kann auch so ein Loch selber buddeln. Und mehr Ehrerbietung kann ich eigentlich auch nicht zeigen.
Nun gibt es das Buch. Es ist jetzt seit einer Woche da und es wird auch eine Buchpremiere, sagt man dann immer, geben. Ja. Und zwar am 16. November und zwar an einem wunderbaren Ort. Das Silent Green im Wedding, war früher ein Krematorium, das erste Krematorium, glaube ich, Berlins.
Unglaublich. Wir haben mal versucht zu berechnen, wie viele Menschen da durchgegangen
sind. Ja, unfassbare Menschen.
Massen, muss man sagen.
Muss man dann wirklich sagen. Und auch ein wirklich toller Ort, also ein sehr, sehr schöner Ort, also architektonisch und der Raum selber ist sehr, sehr schön. Da wirst du etwas machen. Also meine Buchpremiere ist dann vielleicht ein bisschen
Ich arbeite natürlich aufgeregt wie ein kleiner Junge, weil normalerweise stehe ich nicht auf Bühnen, bin das nicht so gewohnt. Nee, es wird Folgendes geben, es wird eine Führung durch das alte Krematorium geben, wenn man das möchte. Und das Silent Green Kulturquartier heißt es, glaube ich. Wir werden, glaube ich, 5 Veranstaltungen dieses Jahr bundesweit machen und in Berlin ist der Auftakt und die Idee ist eigentlich eher einen entspannten Abend zu der Thematik zu haben. Ich werde viele Sachen erzählen, die auch im Buch sind. Ich werde Gäste mit dabei haben. Hier in Berlin ist das Roland Schulz von der Süddeutschen Zeitung, der ein phänomenales, darf ich für andere Bücher Werbung machen?
Selbstverständlich.
Der ein phänomenales Buch, So werden wir sterben, geschrieben hat, der hat wirklich minutiös beschrieben, was in deinem Körper passiert, während du stirbst, wie dieser Prozess abläuft, hat das also so akribisch recherchiert, wie ich das neben meinem normalen Beruf nie geschafft hätte. Der wird mit dabei sein und auch da geht's wieder darum, dass es ohne, was wir Deutschen immer so gerne machen, ins Humoreske abzudrehen, sondern eher auch da einen entspannten Abend zu haben. Es wird zum Beispiel, wir haben gerade The Wolf gehört, in meinen Wünschen zur Bestattung steht, dass bitte keiner redet, aber ich möchte, dass ein Film läuft, wo nur Fotos von mir mit Freunden sind und darunter soll The Wolf liegen. Und ich musste jetzt in Vorbereitung der Lesung diesen Film schneiden. Das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich weine nicht so schnell, aber ich saß da und habe diesen Film vorbereitet und musste mir Fotos aussuchen mit Freunden von mir drauf. Also eher auch wieder da Sachen zum Zeigen zu haben.
Also das wird stattfinden am 16. November um wie viel Uhr?
Das geht 20 Uhr los und es gibt auf jeden Fall noch ein paar Karten, da bin ich mir sicher. Ansonsten wird es, glaube ich, sehr voll, weil, glaube ich, auch der komplette Freundeskreis natürlich kommen wird.
Selbstverständlich.
Aber das wird ein lustiger Abend, wo wir, glaube ich, danach auch, das darf man auch, egal wie schwer das Thema ist, auf so ein Buch auch mal anstoßen.
Unbedingt. Und es lohnt sich, auf dieses Buch anzustoßen.
Du weißt, wie aufwendig es ist, ein Buch zu schreiben. Ja. Geschwitzt zwischendurch.
Ja. Erik Wrede, The End, das Buch vom Tod, ist bei Heine Hardcore erschienen. Und
den Punker bei Random House.
Den Punker beim Random House kostet, ich kann das gar nicht
wissen. 16 Euro. Wir wollten es günstig halten.
16 Euro. Dankeschön. Und sollten Sie drüber nachdenken oder einfach auch darüber nachdenken müssen, jemanden zu beerdigen, dann empfehlen wir Ihnen natürlich lebensnahe Bestattung. Dankeschön.
Danke.
Danke, Erik. Tschüss. Tschüss.